Wieder Sonntag, wieder eine neue Folge Mindset-Gelaber. Folge 57 mit Maria von Scheel-Plessen, Global Head of Media and Advertising bei Montblanc. Wir haben mit ihr über ihre Laufbahn gesprochen, aber auch vor allem darüber, wie mehr Frauen oder warum Frauen in Führungspositionen gehören. In diesem Sinne, viel, viel Spaß mit der Folge. Wir freuen uns auf euer Feedback und bis dann.
Can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and your Zoom is
some ice cubes in a new kitchen. Can see like 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Was geht ab, Herr Luckyman?
Was geht ab, Herr Schulze?
Frage wird wieder weitergeleitet. Wir haben heute wieder mal einen Gast am Start und deswegen die Frage, was geht ab, Maria Gräfin von Scheel-Plessen?
Hi, mein Name ist Maria, ich bin gerade in Hamburg, frisch aus dem Urlaub zurück und sitze bei uns im Montblanc Headquarter.
Sehr, sehr cool. Wir durften schon reingucken, sieht sehr, sehr entspannt bei dir aus, wobei ich habe dir auch die letzten Tage immer bei Instagram verfolgt. Dein Urlaub sah auch ziemlich entspannt aus.
Ja.
Ich hab einen Podcast von dir gehört zuletzt, ich glaube, das war der Demexco-Podcast. Da hast du dich mit drei Hashtags beschrieben und ich fand das ganz charmant. Und eins passte tatsächlich recht gut auch zu Mindset-Gelaber. Du hast dich mit dem Wort Change-Mindset beschrieben. Was heißt das für dich?
Change-Mindset bedeutet für mich gerade auch jetzt im aktuellen Kontext mit den vergangenen Monaten und dem ganzen Corona-Veränderungsprozessen up-to-date zu bleiben, Agilität in Unternehmen zu bringen und vor allem auch die Transformation, vor der wir alle stehen, mit der wir alle täglich konfrontiert werden, voranzubringen. Und um das erfolgreich tun zu können, braucht man wirklich ein Change-Mindset, in dem man immer den Status quo hinterfragt und challenged.
Sehr spannend. Ich glaube, das Wort Transformation passt auch sehr, sehr gut zu deinem Werdegang und zu den Stationen in deinem Lebenslauf. Vielleicht für all die, die deinen Namen noch nicht kennen oder noch nicht irgendwo auf sozialen Medien gefunden haben, kurze Intro. Du hast, glaube ich, so den AAA-Lebenslauf, den man sich so vorstellen kann, wenn man heutzutage irgendwie im Konzern oder allgemein im Marketing erfolgreich sein möchte. Du hast international studiert, hast für Rocket bei der südostasischen Tochter von Zalando oder dem Äquivalent von Zalando gearbeitet, warst dort für die Marketingkommunikation verantwortlich. Bist als Teamlead bei Amazon gewesen, auch im Bereich Online-Marketing und bist heutzutage als Global Head of Media and Advertising bei Montblanc unterwegs. Du hast es schon kurz gesagt, du sitzt im Office. Und ich finde den Satz, der unter deinem LinkedIn-Profil steht, ganz spannend. Und du schreibst da, passionately digitalizing the luxury industry. Vielleicht magst du ein, zwei Worte über deine aktuelle Position bei Montblanc verlieren und was du da so tust. Denn mit den Buzzwords Transformation, Digitalization und Co. Kann man ja meistens im Groben noch nicht ganz so viel anfangen.
Ja, gerne. Genau, wie du schon sagtest, ich leite global die Medien und auch die Werbung für 22 Märkte. Und das beinhaltet alles von Mediastrategie, Mediaplanung, auch die entsprechende Kampagnenplanung, Selektion der Markmaker, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wie passen sie eben auch in unsere Kampagnen mit rein? Und dann wird das Ganze nochmal weiter runtergebrochen, um zu schauen, was ist wirklich das Ziel der Media oder auch Werbekampagnen. Ist es Reichweitengenerierung oder Traffic, den wir auf der Website haben wollen oder eben wirklich Conversions, Sales Conversions. Und diese strategische Planung und auch Segmentierung liegt in meinem Bereich. Und zudem kommen eben sehr viele recht spannende Projekte, wie zum Beispiel auch Attribution Modeling, dass wir uns anschauen, welche Attributionsmodelle funktionieren am besten für Montblanc, welchen Einfluss haben unsere Media-Kampagnen auf Sales zum Beispiel. 80% des Umsatzes werden auch gerade in der Luxusindustrie noch über Offline, also über wirklich das Boutiquen- und auch Wholesale-Netzwerk generiert. Und das ist eben auch super wichtig für mich zu wissen, wenn ich eine Social-Media-Kampagne, also bei Instagram oder LinkedIn, am Laufen habe, was passiert dann eigentlich? Also geht danach jemand in den Shop, ruft jemand bei uns an und bestellt etwas und da muss ich dann eben die richtigen Schlüsse ziehen und deshalb habe ich Attributionsmodelle aufgesetzt. Wir gehen jetzt in Predictive Buying rein, also es ist sehr, sehr spannend, aber auch ein sehr, sehr technisches Feld, in dem ich arbeite.
Würdest du dein Job, den du heute hast, so als auch dein Traumjob, den du dir irgendwann mal ausgemalt hast, als du vielleicht Anfang, Mitte 20 warst, beschreiben?
Heute ja, damals nein. Also ich glaube, damals hatte ich eigentlich noch nicht wirklich einen Plan, wo es hingeht. Mir war schon immer bewusst, dass ich eigentlich gerne im Großkonzern arbeiten möchte, weil ich viel bewegen möchte und auf der anderen Seite gerne auch Verantwortung übernehme, ein Team leite. Und ich wollte schon immer so in die Richtung Tech, vielleicht auch etwas mit Mode, Fashion, Lifestyle machen. Aber dass es dann im Endeffekt Montblanc wird und dass ich mehr in die Richtung Media gehe, war damals noch nicht absehbar. Also dadurch, dass ich ja auch VWL studiert habe, ich hatte erstmal Jura studiert und bin dann nachher auf VWL umgeschwenkt, war in London und habe dort dann auch später noch Marketingkurse dazu genommen, weil ich gemerkt habe, nur VWL ist ein bisschen dröge. Und mir war noch gar nicht klar, dass dieses Jobprofil, also das, was ich jetzt mache, in der Zukunft überhaupt existieren wird. Und deshalb hatte ich auch noch gar nicht so weit geplant.
Das finde ich total spannend, weil man ja sonst so heute drauf gucken würde und sagen würde, okay, du hast irgendwie den Lebenslauf schon modelliert, um irgendwie mal da zu landen. Du sprichst aber jetzt gerade genau von dem Gegenteil und sagst, okay, eigentlich wusste ich noch gar nicht so, was ich will, aber ich habe es erst mal gemacht. Habe ich das richtig verstanden? Also wenn ich jetzt auch so die Stationen angucke, du hast über über ein Studium in London und Co. gesprochen, das ist ja alles schon sehr ambitioniert. Was hat dich damals so geleitet, dass du gesagt hast, okay, ich will halt viel machen, ich will was bewegen, und ich investiere halt auch viel in meine Bildung, um letztendlich da zu sein, wo du heute eben bist. Was war so der Treiber und der Motivator?
Also zum einen bin ich damals in Australien zur Schule gegangen und habe schon einige Auslandsstationen dort auch in der Schulzeit gehabt. Also habe zum Beispiel hier Sprachreisen in Frankreich, Italien und so weiter gemacht, irgendwie um immer sehr international aufgestellt zu sein. Und das hat mich so neugierig gemacht, auch in der Zukunft im Ausland zu arbeiten. Nachdem ich mit 15, 16 allein beim Backpacking in Neuseeland war, dachte ich, okay, das ist so cool, unabhängig zu sein und meine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, dass das mich jetzt immer noch so sehr triggert. Faktor Selbstständigkeit und auch Internationalität. Und zudem habe ich mich auch, indem ich mich für VWL entschieden habe, gegen ein Familienunternehmen bei uns entschieden, welches auch 300 Jahre Tradition hat. Und das waren natürlich auch viele Diskussionen mit meinen Eltern. Und das ist natürlich auch nicht leicht, sich in jungen Jahren dort so ja, zu behaupten und auch unabhängig aufzustellen, weil man weiß ja noch nicht, ob es gut geht. Ne? Das sind ja wirklich Unterhaltungen, die du führst. Und du kennst auch nicht ganz das Outcome. Und deine Eltern haben im Zweifel schon genug Lebenserfahrung, das eventuell sogar auch besser einschätzen zu können. Und deshalb hatte ich noch umso mehr Pressure, dass das Ganze klappt und funktioniert und hatte auch schon immer einen großen Drive und sehe mich eigentlich, würde ich sagen, als Entrepreneur oder auch ja eine Startup-Einheit innerhalb eines Großkonzerns. Dadurch, dass ich mich auch nie ganz den Corporate-Strukturen 100% angepasst habe, sage ich mal, ist es wichtig, da auch immer ja zu challengen und den Drive entsprechend mit einzubringen.
Okay, ich will vielleicht nochmal auf den Part mit dieser Entscheidung, mit deiner Kindheit und der Jugend, mit deinen Eltern eingehen, weil ich glaube, und das ist so das Ergebnis der Gastfolgen, die wir in den vergangenen anderthalb Jahren geführt haben, dass gerade natürlich die Erziehung und die Art und Weise, wie die Eltern Entscheidungen treffen und einem beibringen, dann auch ein sehr, sehr großes oder sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, wie man selbst im Leben irgendwann Entscheidungen trifft. Deswegen vielleicht einmal so in die Entscheidung damals reingezoomt zu sagen, okay, ich übernehme vielleicht jetzt noch nicht diese Verantwortung für diesen Betrieb. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, wie lief da die Kommunikation ab und was war so das, was dir deine Eltern vielleicht auf dem Weg mitgegeben haben, dass du dich am Ende doch dafür entschieden hast, dein Ding zu machen?
Also es war ein mehrjähriger Prozess. Ich hätte aber, um das Familienunternehmen übernehmen zu können, Pharmazie studieren müssen. Und das kam für mich nicht in Frage. Also auch thematisch Chemie, Biochemie und Co. war alles überhaupt nicht mein Ding. Und deshalb wäre das für mich so oder so schon eine ganz schöne Hürde gewesen, dieses Studium überhaupt anzufangen. Nichtsdestotrotz hat mein Vater eigentlich nicht davon abgesehen, mich weiter in die Richtung zu pushen. Ich kann es ja auch verstehen, ja. Also wenn man so viel Tradition hat und so ein hohes Verantwortungsbewusstsein, möchte man natürlich auch, dass eins seiner Kinder das entsprechend übernimmt und weiterführt. Es war dann im Endeffekt aber eigentlich meine alleinige Entscheidung. Also mein Vater hat es erst ein, zwei Jahre, nachdem ich schon erfolgreich in einem anderen Beruf gewesen bin, abgesegnet. Und jetzt 10 Jahre später sagt er mir immer noch, vielleicht hätte ich dir schon vorher das Go geben sollen. Aber das dauert dann eben so ein bisschen. Aber ich glaube, ich habe so diese Züge des Unternehmertums und eben auch eine Person, die ja sehr autoritär und ist und auch sehr gerne Führungsverantwortung übernimmt, das habe ich eben mitgenommen in mein Corporate-Umfeld.
Finde ich insofern spannend, als dass das ja voraussetzt, dass du schon früh mit so einem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen auf dich gehört hast und nicht auf diese äußeren Einflüsse. Und gerade bei den Eltern ist halt der wichtigste Einfluss. Und ich glaube, oder vielleicht zurückgefragt, würdest du das auch so als Learning aus deinen 20ern mitnehmen, zu sagen, okay, irgendwie egal, was auch die nächsten Vertrauten sagen, am Ende des Tages gewinnt das eigene Gefühl?
Ja, absolut. Ich glaube, man hat das von vornherein in sich. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch vor ein paar Jahren Coaching-Sessions gemacht zum Thema Entscheidungsfindung. Und das ist ja ganz interessant, wie Kopf- und Bauchgefühl zusammenspielen und dass man initiativ eigentlich immer ein Bauchgefühl hat und kurz danach schaltet sich der Kopf ein. Es kommt sozusagen die Ratio, die dir dann sagt, oh, solltest du das wirklich tun? Ist das vielleicht zu risikoreich? Überleg das nochmal. Dann kommt quasi so der Erfahrungsschatz mit rein, der das Ganze nochmal relativiert. Und eigentlich sollte man nie vergessen oder nie verlernen, auf dieses erste Bauchgefühl zu hören. Und ich denke, dass auch wenn man vielleicht noch nicht ganz sicher ist, wo der Weg hingeht, ob es das Studium, was man machen möchte, ob es das wirklich gibt, ob es das Berufsfeld auch so gibt. Man findet immer seine Nische und man findet auch dort entsprechend positiven Zuspruch und vielleicht auch einen Mentor oder einen Sparringspartner, der einen in dem Bereich nochmal unterstützen kann. Und ich glaube, man sollte nie verlernen, auf dieses Bauchgefühl zu hören, was einem auch den richtigen Weg vorgibt.
War es für dich von vornherein klar, dass du sagst, okay, ich will auf jeden Fall irgendwie durchstarten, Karriere machen und auch so ein bisschen höher hinaus als jetzt vielleicht irgendwie der Durchschnitt. Hast du das von vornherein so gesehen und deswegen bist du auch diesen Bildungsweg eingeschlagen? Oder war das eher so ein Ding von, okay, ich mache erstmal, ich lerne erstmal, um dann möglichst viele Türen auch irgendwie offen zu haben und entscheide dann? Also wann hast du für dich so entschieden, okay, mir reicht's vielleicht nicht, jetzt diesen ganz normalen 9-to-5-Job, der mittelmäßig bezahlt ist, einzunehmen, sondern ich will hoch hinaus? Und inwiefern hat da auch vielleicht die Erziehung mit reingespielt oder war das überhaupt eine aktive Entscheidung für dich oder eher so ein Ding, wo sich das so ein bisschen hinentwickelt hat?
Also es war anfangs ein, wie du sagst, Ding, wo es sich hinentwickelt hat, weil ich hatte sehr tolle, eigentlich ja leider nur Chefs in der Vergangenheit, die mich immer sehr stark unterstützt haben, die eine sehr aktive Feedback-Kultur geführt haben und mir auch immer ganz klar gesagt haben, so Maria, das läuft super, da musst du noch mal schauen, das müsst du noch mal verbessern. Also die mit mir immer in einen sehr transparenten Austausch gegangen sind. Und dann wollte ich habe dann bei Rocket Internet in Berlin gearbeitet, wollte gerne mal ins Ausland, habe das meinem Chef auch gesagt. Und dann ist eine Position in Singapur frei geworden und dort habe ich dann ja auch nochmal für knapp 2 Jahre gelebt. Hatte dann das erste Mal auch größere Teamverantwortung mit 30 Personen, was natürlich so von 0 auf 100 ein krasser Anstieg gewesen ist. Und dann war ich das erste Mal, dachte ich so, okay, das ist jetzt wirklich eine aktive Entscheidung, weil das ist nicht mehr etwas, was man nebenbei laufen lassen kann. Sprich, Thema Work-Life-Balance, in ein anderes Land ziehen, Freunde weniger sehen, natürlich auch die Partnerschaft auf ein Level zu setzen, indem man zwischen Singapur und Hamburg pendelt, ist nicht die leichteste Entscheidung. Das war dann wirklich eine aktive Entscheidung, weil ich gemerkt habe, dass ich in meinem Bereich gut bin und dass ich in meinem Bereich auch so viel verändern kann. Und das hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht. Daraus habe ich so viel Energie gezogen, dass ich merke, dass das, was ich sage und tue, wirklich einen Impact hat. Wie wir zum Beispiel in Singapur Marken wie H&M, Mango als erste auf der Plattform mit E-Commerce in Südostasien gelauncht haben, haben wir mit dem Top-Management gesprochen. Das waren Manager wirklich 45, 50 Jahre plus. Und ich saß dort als 24-Jährige und war noch neu im Online-Marketing. Also das war so eine tolle Verantwortung. Und ich glaube auch dieses Gefühl, man kann nicht sagen, das macht süchtig, aber es ist schon auch toll, mit solchen Menschen am Tisch zu sitzen, die Gespräche führen zu können, die einem so tolle Impulse mitgeben. Und dann von dort aus dann weitergehend nach München und auch nach Hamburg waren absolut aktive Entscheidungen, weil das immer auch mit einer, ja, mit, würde ich sagen, einem persönlichen Sacrifice oder auch ja, gewissen Einschränkungen gekommen ist. Und wie du auch zu deiner Frage mit der Erziehung, ja, ich glaube, diese Risikobereitschaft habe ich definitiv auch in meiner Erziehung mitgegeben bekommen. Also eigentlich, ich glaube, dieses Sicherheitsgefühl, dass was immer auch passiert, es ist nur ein Job. We are not saving lives. Ja, es sei denn, du arbeitest, bist natürlich als Arzt unterwegs oder ähnliche Berufsgruppen. Aber so, dass das Ganze sich auch schnell wieder relativiert und man weitere Möglichkeiten im Leben hat. Ich glaube, dieses Selbstverständnis und dieses Selbstbewusstsein, wenn man das mitgegeben bekommt, dann ist man auch noch gewillter, risikoreiche Entscheidungen zu treffen.
Spannend. Du hast eben noch das Wort Work-Life-Balance und auch Sacrifices irgendwie in den Mund genommen. Gab es da auch mal Momente, wo du irgendwie, ja, dran gezweifelt hast oder wo du halt auch gesehen oder gesagt hast, Mensch, irgendwie ist echt schwierig, Kontakt zu den Freunden aufrecht zu erhalten oder irgendwie, keine Ahnung, das Hobby weiter so auszuführen, wie man es vielleicht gemacht hätte oder. Also wie guckst du da heute so drauf und wie definierst du heute für dich vielleicht auch Work-Life-Balance oder insgesamt Balance in deinem Leben?
Also es gab ja definitiv schwierige Momente. Ich hatte zu der Zeit zum Beispiel eine Fernbeziehung, als ich in Singapur gelebt habe. Und dann hatten wir noch 7 Stunden Zeitverschiebung. Wir waren erst ein paar Monate zusammen, das heißt, war noch recht frisch. Und dann habe ich mir bei jedem Tag die Mittagspause geblockt für 45 Minuten und dann natürlich auch abends entsprechend länger gearbeitet. Das war in Singapur eh meistens nicht vor 10, 11 Uhr abends Schluss. Und habe dann wirklich jeden Tag die Mittagspause geblockt, mich irgendwo in den Park gesetzt und telefoniert. Und während sich natürlich das Team getroffen hat, andere, sag ich mal, Personen haben vielleicht Allianzen geknüpft, haben Projekte besprochen, was man halt so macht in der Mittagspause, habe ich das wirklich eiskalt durchgezogen und gesagt, sorry, ich bin mittags wirklich nie available für ein Lunchdate. Und auf der anderen Seite war ich natürlich auch super lange wach, ja, mit meinen Freunden zu telefonieren bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts. Trotzdem saß ich wieder da um 9 im Büro. Also man muss, glaube ich, sehr, sehr selbst organisiert sein und das natürlich auch von seinem Partner entsprechend zurückbekommen. Ist ja keine One-Way-Street. Und mit den Freunden auch ebenso. Also es war schon hart, manchmal nicht bei großen Events wie Hochzeiten oder Geburtstagen dabei sein zu können, weil man natürlich nicht eben mal für ein Wochenende rüberfliegen kann. Und dann natürlich noch plus die Zeitumstellung, nochmal einen neuen Freundeskreis aufbauen. Also das habe ich mehrmals gemacht in meinem Leben, in neuen Orten, neue Freundeskreise, neues Netzwerk und so weiter aufzubauen. Und das ist schon auch sehr kräftezehrend. Und klar waren das immer Jobs, bei denen ich auch sehr viel mich in die Arbeit stürzen konnte, aber auf der anderen Seite ja, möchte natürlich auch sein persönliches soziales Umfeld entsprechend aktivieren. Und deshalb bin ich da vielleicht so recht schnell drin. Aber auf der anderen Seite kam es natürlich auch mal ja mit gewissen Downsides und noch mit ganz viel Selbstorganisation.
Die spannende Frage ist ja dann, hat es sich gelohnt?
Also ich glaube, nein, dann hat es sich eigentlich immer gelohnt, ja, wofür auch immer. Hat immer was Positives rausgezogen. Und ja, klar, also es hat sich definitiv gelohnt, sowohl auf privater als auch auf beruflicher Ebene, weil ich dadurch eigentlich immer gewachsen bin, da noch besser wusste, was ich als nächstes machen möchte. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich noch recht jung gewesen bin bei diesen ganzen Auslandsstopps und Jobs mit viel Verantwortung, hatte ich nicht so viele, gerade auch Freundinnen in meinem Alter, mit denen ich das Ganze auch besprechen konnte, die auch schon in der Phase gewesen sind. Ja, viele haben noch studiert, viele haben, was ich, 10 Jahre Medizin und Jura studiert und die kannten noch gar nicht so diese ganze Berufswelt. Und diese Themen in meinem Alter schon ja, zu haben, täglich sich damit auseinanderzusetzen, war schon eine Challenge. Aber hat sich im Nachhinein auf jeden Fall gelohnt, weil ich jetzt eben dort bin, wo ich gerade bin und entsprechend auch den Einfluss auf die Themen haben kann, die mir wichtig sind.
Vielleicht nochmal zum Thema Freundschaft. Ich muss gerade so an den Satz von dem Dirk Kräuter, mit dem wir auch schon mal einen Podcast aufgenommen haben, denken, der halt so gesagt hat, das Leben ist wie eine Busfahrt und es steigen immer mal wieder Leute ein und die meisten steigen auf dem Weg auch aus und die allerwenigsten bleiben quasi so von Anfang bis Ende irgendwie in diesem Bus sitzen. Und gerade bei dir, du hast es ja gerade gesagt, irgendwie oftmals einen neuen Social Circle aufgebaut, irgendwie in ein neues Umfeld geraten und so weiter und so fort. Hast du dadurch auch einen vielleicht anderen Blick auf Freundschaft, dass du sagst, alles klar, du warst quasi irgendwie darauf angewiesen, auch viele so temporary relationships zu führen, oder ist es dir trotzdem auch irgendwo gelungen, so dieses typische, wenn ich jetzt so zum Beispiel auf mein Leben gucke, so, es gibt so Kumpels, mit denen bin ich jetzt seit 10, 12 Jahren, also seit dem Abi oder seit der Schulzeit irgendwie befreundet und legt da zum Beispiel für mich auch total den Wert drauf. War das dann in deinem Fall auch ein Sacrifice, dass das gar nicht so sehr möglich war, oder hast du das trotzdem irgendwie hinbekommen? Oder wie wichtig war dir das auch?
Also, das habe ich so insofern dennoch hinbekommen, als dass ich auch Freunde habe, die ich ja seit 15, 20 Jahren kenne. Das hat sich auch über die Distanz alles, ja, weiter war es möglich, das auch aufrechtzuerhalten. Größtenteils konnten meine Freunde mich damals auch besuchen und ich war ja auch immer alle paar Monate wieder zu Hause oder ja, konnte zu Besuch kommen. Es war allerdings auf der anderen Seite auch ein ganz guter Filtermechanismus, um die Freunde, die vielleicht nicht die engsten gewesen sind, automatisch auch hinter sich zu lassen, weil man merkt dann ganz schnell, für wen man Lust hat, noch nach Mitternacht kurz wach zu bleiben und dadurch natürlich noch müder zu werden, auch wieder am nächsten Tag. Und man muss mit seiner Zeit dann mega, mega gut haushalten. Also das war eigentlich so eine, ja, natürliche Selektion auf der einen Seite und auf der anderen habe ich dann auch in den temporären Stops gute Freunde gewinnen können, die sich natürlich auch jetzt noch in meinem Umfeld befinden, mit denen ich jetzt auch noch viel mache. Und ich glaube, es gibt dann immer Bekannte oder vielleicht auch Kollegen, mit denen man zu einer Zeit temporär viel macht. Und dann zieht man hoffentlich auch Freundschaften raus, die sich länger halten.
Spannend. Vielleicht noch mal ins Hier und Jetzt gesprungen, um noch ein anderes Thema aufzumachen. Ich würde sagen, oder wir würden sagen, heute in deiner Rolle bei Montblanc verkörperst du so das Zielbild für junge Frauen. Du bist eine Führungskraft, hast die Verantwortung, kannst was bewegen und zeigst eben auch diese Stärke im Konzern, um dich durchzusetzen, um eigene Dinge nach vorne zu bringen. Und man muss natürlich auch sagen, gerade als Frau hast du damit auch eine Rolle nach außen. Weil es eben noch nicht so die Normalität ist, dass vielleicht in einem Konzern, im klassischen Konzern, Frauen so hohe Verantwortung haben. Vielleicht die Frage direkt zurückgestellt, habe ich da die richtige Einschätzung und wie siehst du dich in deiner Rolle, vielleicht auch in der Außenwirkung?
Ja, also es gibt in der Corporate World auf der Head-Off-Ebene eigentlich schon noch viele Frauen, Direktor-Ebene eigentlich auch, wo es dann recht dünn wird, ist so im Top-Management. Dort sitzt man dann leider mit fast ausschließlich Männern an einem Tisch und ich hoffe, dass sich das auch bald ändert. Und da spreche ich jetzt aber auch generell von der Luxusindustrie, aber auch von anderen Industrien mit vielen Kolleginnen, mit denen ich oft spreche. Meine Rolle sehe ich abgesehen natürlich von meinem alltäglichen Aufgabenumfeld auch so, dass ich meine Reichweite wirklich für Herzensthemen nutzen möchte. Also dass ich ja, für Themen wie eben auch Diversity und Leadership einstehe. Und dafür habe ich beispielsweise auch intern einen Lean in Circle gegründet. Vielleicht sagt euch das auch was auf dem Prinzip von Sheryl Sandberg, dass sich eben auch ja, Frauen zusammentun in Gruppen und dann Themen besprechen wie rhetorische Skills, wie interne Thematiken, die vielleicht gerade kritisch sein könnten. Und in diesem Circle haben wir 8 auch sehr ambitionierte Frauen von Montblanc und treffen uns einmal im Monat, um eben auch diese Themen vorzubereiten, um uns auch untereinander vorzubereiten für vielleicht die nächste Promotion, für vielleicht kritische Gespräche mit den Mitarbeitern etc. Also das ist mir eben auch wichtig, dass das intern weiter zu verbreiten, das Thema. Wir haben zum Beispiel auch eine Workforce gegründet zum Thema Diversity, um zu schauen, welche Möglichkeit gibt es für Tandemjobs, dass auch auf Führungsebene zwei Frauen, die eigentlich gerne in Teilzeit arbeiten möchten, trotzdem weiter dieses hohe Level innehaben können. Dass man dann nicht sagen muss, ah, ich gehe nochmal einen Step runter, sondern ich kann weiter auf meinem Head-Off- oder Director-Level bleiben, weil das ja so diese ja, magische Grenze ist, so, wo leider sich dann auch viele ja, verabschieden, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wo leider dann eben auch viele sagen, das ist ein bisschen schwierig, das mit meinem Persönlichen zu vereinbaren. Und da wollen wir dann eben auch ansetzen, um zu schauen, dass es doch noch mehr Frauen gibt, die diesen Schritt wagen. Also du hast schon recht, indem du sagst, dass es nach oben recht dünn wird. Aber ich möchte ja, meine Rolle auch aktiv dafür nutzen, um mich für diese Themen einzusetzen.
Ich habe noch eine weitere Frage geklaut, und zwar warst du auch Teil des Buchs von Mission Female. Und dort wurde dir die Frage gestellt, wenn du Jungfrauen zum Karrierestart nur einen Tipp geben dürftest, wie würde dieser lauten? Und das würde ich gerne einfach nutzen, vor dem Hintergrund des gerade von dir Gesagten, dass du ja in die Richtung auch schon viel Erfahrung hast und vielleicht hilft es der einen oder anderen, genau die jetzigen Entscheidungen oder den jetzigen Werdegang nochmal zu überdenken.
Also ein definitiv ganz wichtiger Punkt ist für mich das Thema Mentoring. Also, dass man sich einen Mentor sucht, idealerweise intern und extern, weil ich glaube, intern ist es ganz wichtig, die richtigen Allianzen zu knüpfen. Ich habe beispielsweise unseren CFO bei Montblanc als Mentor, weil es ja ein Thema ist, Marketing und Finance, was manchmal nicht ganz so nah beieinander liegt, obwohl wir natürlich auch immer stärker für die Sales verantwortlich sind im Marketingbereich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für interne Visibilität. Und vielleicht kann man auch mal ein wichtiges Thema adressieren. Die Person intern kennt idealerweise auch schon die Person, um die es geht, oder hat vielleicht auch schon mal das Team kennengelernt, also kann man ganz gut beraten. Und gleichzeitig würde ich auch einen externen Mentor empfehlen, der nochmal so die Vogelperspektive auf die Themen mitgibt, den man vielleicht auch nochmal für gewisse Situationen, die man eventuell nicht so gut intern kommunizieren kann, vielleicht ist es auch zu politisch, dem man das nochmal ganz objektiv erzählen kann und der nochmal eine ganz andere Meinung auch auf das Thema mitgeben kann, einen anderen Impuls. Und dann würde ich auch noch dazu raten, dass ja, man wirklich lernt, mit den eigenen Ressourcen zu haushalten. Also, dass man klar kommuniziert und auch Wünsche ausspricht, wo es in der Karriere hingehen soll. Also, je früher, desto besser. Im Konzern dauert das gewöhnlicherweise mal alles recht lange, auch der nächste Step. Und gerade wenn man vor Kindern oder eventuell Hochzeit oder Ähnlichem schon einige Steps mitnehmen möchte, muss man dies, glaube ich, schnell und auch proaktiv kommunizieren. Und was ich auch ganz wichtig finde, was ich leider sehr oft auch in Interviews merke, ist, dass es immer noch bei Themen wie Gehaltsverhandlungen große Unterschiede gibt. Also die Frauen verlangen in der Regel circa 20 bis 30% weniger Gehalt als die Männer. Also so zum Thema Pay Gap, da brauchen wir aber viel mehr Education. Vielleicht kann man im Vorfeld ein Training machen, kann sich beraten lassen, kann sich mit anderen Personen auch nochmal zusammentun und fragen, die vielleicht ähnliche Positionen schon haben oder auch einfach jemanden bei LinkedIn anschreiben. Ja, also ich glaube, wir müssen auch bei dem Thema Gehalt viel transparenter werden und dann eventuell auch so Verhandlungstaktiken, rhetorische Skills noch unter Frauen besser ausbauen und das vielleicht auch im Vorfeld mal üben, weil sonst kann es gut sein, dass man mit genau dem, was man verlangt hat, nach Hause geht. Dann weiß man aber auch, da wären nochmal 10 bis 20% mehr dran gewesen. Und das haben die Männer eigentlich immer schon ganz gut verstanden. Die steigen immer sehr hoch ein und dann kann man ein bisschen runterpokern. So, das ja, das tut mir immer wirklich super leid, wenn ich die Interviews führe und dann die Gehaltsvorstellungen höre, weil ich denke, das kann doch nicht sein. Oder manchmal höre ich auch Aussagen wie, nee, den Teamlead-Verantwortung wäre mir eventuell doch ein bisschen too much, weil ich plane schon auch, in den nächsten 1, 2 Jahren Kinder zu bekommen. Und dann denke ich mir, komm, also 1, 2 Jahre ist noch eine lange Zeit. Teamlead könntest du eigentlich jetzt schon sein. Also jetzt keine Blocker bitte aufsetzen, bevor es nicht so weit ist. Und dann ist es auch wichtig, dass das Unternehmen das umsetzen kann, das Unternehmen sich verändert und nicht du dich veränderst als Person. Aber da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, es liegt eventuell auch an der Beziehung, gerade wenn auch das weibliche Rollenbild eine sehr hohe ja, eine sehr hohe Präsenz gehabt hat natürlich in der Erziehung, dann ist das manchmal noch so ein bisschen so, dass die Frau denkt, oh, ich muss vielleicht irgendwann aufhören zu arbeiten, weil das eben so der Weg ist, der mir eventuell vorgegeben wird. Also wirklich so ein sehr traditionsbewusstes Denken. Und das haben aber Männer gar nicht. Die starten absolut durch und da fragt auch niemand, ist das jetzt nicht ein bisschen blöd für ihre Frau, dass sie so selten da sind oder vermisst ihr Kind sie nicht eventuell? Also diese ganzen Themen, finde ich, kann man auch immer noch dann diskutieren, wenn es soweit ist, sich eventuell Hilfe organisieren oder dann eben auch schauen, dass man vielleicht betriebsinterne Möglichkeiten hat. Und ich glaube, da müssen wir noch viel mehr ja, educaten und dafür sorgen auch, dass man da auch als junge Berufseinsteigerin bessere Vorbereitungsmaßnahmen bekommt.
Vielleicht nochmal eine kurze Frage. Also super coole Antwort erstmal. Tausend Dank schon mal dafür. Ich glaube, das ist richtig, richtig wertvoll für einige Frauen und auch insgesamt Peoples, die diesen Podcast gerade hören. Am Anfang hast du von Mentoren gesprochen. Das ist ein Thema, das mich persönlich auch immer so ein bisschen beschäftigt. Vielleicht auch, weil ich selber gerade in der Situation bin. Wie glaubst du, findet man am besten so einen Mentor? Das ist ja nicht so ein Ding von, okay, ich gehe jetzt mal los und suche mir mal einen Mentor und spreche dann jemanden an und dann ist der vielleicht im Nachgang mein Mentor. Vielleicht ist es ja aber auch genau so. Ich stelle mir nur immer wieder die Frage so, wie ergibt sich sowas? Nach welchen Kriterien gehe ich überhaupt raus? Ist das so ein Ding, was ich irgendwie finden muss? Suche ich das bei mir im Unternehmen? Wahrscheinlich gibt es da auch keine Schwarz-Weiß-Antwort drauf, aber hast du da nochmal so Tipps oder deine Perspektive drauf?
Also ich denke, es sollte auf jeden Fall eine Vertrauensperson sein, also dass man von vornherein eigentlich so einen ganz guten Vibe spürt. Man merkt, die Person ja, versteht einen gut, aber manchmal ist es auch ganz witzig, eine Person zu haben, die eigentlich das komplette Gegenteil immer denkt von dem, was man selbst sich gerade ausgemalt hat. Also kommt so ein bisschen darauf an, möchte ich eine Person haben, die mich sehr gut versteht und vielleicht auch so berät, wie ich es gerne hätte, oder möchte ich so einen Typ Challenger haben, der mich auch dorthin bringt, wo ich wahrscheinlich auch alleine hingekommen wäre, es aber gerade nicht schaffe, weil ich so viele andere Themen im Kopf habe oder so ein bisschen, ja, gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Also auf jeden Fall Vertrauensperson und auch, ja, da muss man für sich selber wissen, kann man so einen Challenger handeln, oder gibt es vielleicht auch ganz gute Hybridversionen. Und dann, ich habe auch mehrere Mentees und die haben mich meistens nach Konferenzen angesprochen. Also ich glaube, wenn man auch auf Konferenzen geht, Podcasts hört, an Webinars mal teilnimmt, da sind ja auch oftmals Sachen, die man for free mitnehmen kann, wie Google-Zertifikate und Co. Und danach die Leute einfach mal bei LinkedIn anschreibt und sagt, ich würde gerne mit dir mal telefonieren, auch wenn es nur 15 Minuten sind. Und mal die Werte abgleichen. Also jeder hat ja eine persönliche Vorstellung auch ungefähr schon mal, wo es hingehen soll und weiß auch, welche Werte einem persönlich wichtig sind. Und diese kann man dann auch in einem 15-20-Minuten-Call auch mit einer unbekannten Person mal gut abstecken und schauen, ob das persönlich auf persönlicher Ebene ein Match sein könnte. Und dann sollte man gucken, welcher Rhythmus ist in Ordnung für beide Parteien. Sind es alle 2, alle 4, alle 8 Wochen? Und dann glaube ich auch, es ist immer wichtig, wenn man auf der Suche nach einem Mentor ist, auch sein eigenes Added Value zu kommunizieren, weil auch wenn man die Person ist, die gementort wird, gibt man ja trotzdem was rein. Also zum Beispiel meine Mentees sind eigentlich alle Generation Z, geben mir auch nochmal eine andere Perspektive. Manchmal updaten zum Beispiel auch was für mich auf der Website oder recherchieren etwas für einen Konferenzvortrag. Also man darf da nicht unterschätzen, wie viel eigenes Value man auch der Person mitgibt, von der man gementort wird. Also es ist wirklich eine, ja, Beziehung, die beidseitig geht, und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig nochmal zu highlighten, wenn man den Mentor anspricht.
Super wertvoll. Ich glaube, da ist quasi die Anleitung. Ich habe noch eine Frage, und zwar haben wir jetzt schon über Werdegang gesprochen und über das ganze Thema Skills und was kann ich reinbringen. Ich meine, wir merken, dass sich die Berufslandschaft und auch die Berufe verändern. Das hattest du auch ganz zu Anfang gesagt. Jetzt vielleicht aus deiner Brille des Marketings oder vielleicht auch ganz generell. Was kann ich jetzt vielleicht als Anfang, Mitte 20-Jähriger lernen, oder was sind die Skills, die ich brauche für die zukünftigen Rollenprofile, die irgendwann mal geschaffen werden? Also was sind so deiner Meinung nach Jobs oder einfach Profile, Rollen, Skills, die heute wichtig wären zu erlernen für die Zukunft?
Also was mir aktuell stark fehlt oder was ich auf dem, ja, Jobmarkt aktuell sehr schwierig zu finden finde, ist eine Person, die ein Lifestyle-Mindset hat, also die Lifestyle, die Markenwelt versteht, sich für Marketing interessiert, aber auf der anderen Seite auch sehr analytisch ist, weil wir, alles ist immer weiter oder stärker miteinander verzahnt. Marketing mergt immer mehr auch mit Sales, gerade im Bereich Online-Marketing. Marketingorganisationen bekommen mittlerweile auch Sales Targets. Das heißt, auch wenn ich ein Display oder einen Social Media Kanal betreue, bin ich im Endeffekt auch für Sales verantwortlich. Und eine Person zu haben, die das aus beiden Welten verstanden hat und entsprechend kommunizieren kann, ist gerade sehr, sehr rar. Und ich glaube, diese Kommunikation, zum Beispiel ein Data Scientist oder Marketing Analyst, sind gerade super gesucht und ist auch so das, was wir gerade sehr stark aufbauen bei uns in der Organisation.
Aufruf an alle, ihre Studienfachwahl nochmal zu überdenken.
Oder was dazu zu nehmen.
Oder was dazu zu nehmen.
Schön. Genau.
Okay. Ich würde sagen, wir switchen vielleicht so langsam in Richtung Word Ping Pong. Ich habe es dir ja eben gerade schon angedroht. ich würde dir super gern so ein paar Begriffe um die Ohren hauen. Und das Erste, was dir dazu in den Sinn kommt, das Erste, was du damit verbindest, ob es jetzt ein Wort oder ein kurzer Satz oder was auch immer ist, das haust du einfach raus, ohne dass wir da jetzt großartig dann noch weitere Rückfragen stellen. Es fällt uns manchmal schwer. Aber das wäre so der Plan.
Okay,
der erste Begriff ist das Jahr 2030.
Also im Jahr 2030 müssen wir schauen, ob wir wirklich noch 5 Tage die Woche arbeiten oder ob es vielleicht 2 bis 3 sind, ob wir noch so weit gebraucht sind oder welche Bereiche schon automatisiert worden sind. Und deshalb auch nochmal mein Aufruf an die Jobprofile, die gesucht sind. Macht euch schon mal ready.
Sehr gut, sehr gut. Deine größte Inspirationsquelle?
Das Netzwerk, in dem ich bin ja Mission Female Netzwerks, aus einem Frauennetzwerk, und das ist toll, mit sehr viel Gleichgesinnten regelmäßig diskutieren zu können. Und eine tolle Inspirationsquelle fand ich auch das Buch Untamed von Glennon Doyle, das kann ich auch sehr empfehlen, um sich mal so von den gesellschaftlichen Strukturen freizumachen, auch mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
Cool. Dann erübrigt sich mein nächster Begriff schon, dein persönliches Lieblingsbuch. Alles klar. als nächstes hätten wir Instagram.
Da denke ich an Social Commerce, was sich auch immer stärker etabliert. Muss man auch als Marke auf jeden Fall im Visier haben. Nicht nur als Aspiration- oder Awareness-Quelle, sondern eben auch, um mehr und mehr Produkte verkaufen zu können. Gerade bei unserer Luxusindustrie ist es wirklich toll, dass wir auch sehr hochpreisige Produkte dort mittlerweile verkaufen können und auch schon nach 1, 2 Touchpoints. Also das Thema Social Commerce. Mhm.
Freiheit.
Freiheit findet man idealerweise nicht nur in den Urlaubstagen, in denen man erst viel arbeitet und sich dann quasi von der Arbeit befreit und Urlaub nimmt, sondern idealerweise ist das eine Kombination aus beidem. Also, dass man den Job gefunden hat, in dem man die Inspiration, seine eigene Entscheidungskraft, sein eigenes Durchsetzungsvermögen und so weiter so weit einsetzen kann, als dass einem das auch Freiheit und damit auch Unabhängigkeit gibt. Mhm.
Dein bisher unerfüllter Lebenstraum?
Also ich wollte schon immer mal gerne das eine Jahr reisen, so dieses eine Jahr Auszeit nehmen. Und das habe ich mir schon gesagt seit 10 Jahren. Und dann bin ich in den Arbeitsstuhl gekommen. Also vielleicht mache ich das nochmal irgendwann. Und sonst wird es vielleicht eine Workation, in der ich dann ein paar Monate an einem anderen Ort arbeite. Aber so Südamerika würde ich gerne nochmal erkunden und dort auch mehr Zeit verbringen.
Cool. Dein persönliches Vorbild?
Da habe ich 2. Zum einen die Simone Menne, die ist Ex-CFO von Lufthansa und ist auch in diversen Aufsichtsräten. Hat auch einen sehr coolen Podcast, heißt Die Boss, und zeigt auch Frauen in Führungspositionen. Und das ist eine sehr starke Frau mit auch einem sehr starken Charakter. Und dann Sheryl Sandberg, auch aufgrund des Buches, aufgrund dessen ich dann ja auch den Lean Circle gegründet habe. Das wären so meine Vorbilder. Mhm.
Dein persönliches Lebensmotto?
Ich würde es so antworten, und zwar das Lebensmotto, welches ich oft bei Männern sehe, ist Fly like an eagle or hang on to an eagle. Und ich denke, davon können wir uns auch gut nochmal eine Scheibe abschneiden. Und die Sachen, die wir eventuell nicht selbst umsetzen können, können wir uns auch manchmal gut bei anderen abschauen, die das schon mal gemacht haben. Wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Und dieses Motto, denke ich, ist sehr, sehr wichtig im Alltag und auch gerade unter Frauen noch.
Okay. Und zu guter Letzt dein persönliches Warum.
Und den Status, also mein persönliches Warum ist auch das vielleicht, warum ich so viel investiere in meine Karriere und auch in mein Umfeld und viel auf Konferenzen spreche, ist, um es der Generation an Frauen nach mir, vielleicht auch sogar schon mit mir, noch einfacher zu machen, in den Berufsalltag zu starten mit politischen Machtkämpfen, mit viel Ego und Co. umzugehen und dafür noch mehr Awareness zu kreieren, dass wir es auf jeden Fall schaffen können. Und das ist ein großes Stück Mut zwar auch bedeutet, aber dass wir uns mehr untereinander unterstützen müssen und dass es noch mehr Frauen in Führungspositionen in der Zukunft gibt.
Was für ein Abschluss. Ich glaube, der kann 1:1 so stehen bleiben. An dieser Stelle, Maria, vielen Dank für deine Zeit. Herr Luckyman, vielen Dank für deine Zeit. Wer dich, Maria, erreichen möchte, kann das, so wie wir rausgehört haben, sehr, sehr gerne auf LinkedIn und Instagram tun. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. In diesem Sinne, peace out.